Die Black Finance Weeks sind gestartet. Sichern Sie sich jetzt Ihren Black Finance Deal und sparen Sie 30% beim Abschluss eines Finance Multiples Jahresabos. Damit überlassen Sie bei Ihrer Unternehmensbewertung keine Zahl dem Zufall. Jetzt noch bis 5.12. Alle Infos auf finance-magazin.de/black-finance.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Es sind die immer gleichen Schlagworte: Zinsen, Unsicherheit, Krise, Rezession, Restrukturierung, Insolvenz. Und doch büßen sie nicht an Aktualität ein. Die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage fordert deutsche Unternehmen weiterhin. Und damit natürlich auch diejenigen, die sie finanzieren. Finanzierungsmakler stehen dabei zwischen Banken, Versicherern und Unternehmen. Sie müssen die Risiken managen, bevor sie entstehen. Wie verändert sich ihr Geschäft in diesen turbulenten Zeiten? Unter anderem darum geht's heute. Und damit hallo zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und begrüße sehr herzlich meinen Co-Gastgeber Raik Bauer, Syndikusrechtsanwalt bei Gracher Kredit- und Kautionsmakler. Lieber Raik, schön, dass du da bist.
Liebe Isabella, danke für die Einladung.
Wir wollen heute gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen eures Geschäfts werfen. Das ist ein Markt, der von Vertrauen lebt und von wirtschaftlicher Dynamik geprägt ist. Unser Thema ist, Achtung Rezession, wie Finanzierungsmakler jetzt navigieren. Raik, damit wir es ein bisschen besser verstehen, zunächst mal die Frage, wie muss ich mir denn deine Rolle als Syndikusanwalt bei Gracher vorstellen?
Also vielleicht mal so, als Syndikusrechtsanwalt bin ich unter anderem für die Themen Restrukturierung und Sanierung und Insolvenz zuständig und fungiere als Bindeglied zwischen Klient und Finanzierungspartnern. In erster Linie betrifft das natürlich die Kautionsversicherer, weniger die Bankenseite und hier vielleicht noch die Warenkreditversicherer zu nennen.
Du bist relativ frisch bei Gracher, warst zuvor bei Zürich, einem der wichtigsten Kautionskreditversicherer. Wie hat sich denn deine Rolle dort gestaltet und was sind jetzt die neuen Aufgaben sozusagen?
Ja, das stimmt. Nach Station bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Insolvenzkanzlei war ich für viele Jahre bei der Zürich in der Abteilung Special Engagements, so nennt sich das dort, tätig. Mein Aufgabengebiet umfasste vorrangig die Betreuung von bilateralen, aber auch syndizierten, notleidenden Avalkrediten, aber auch Warenkreditversicherungsrisiken mit dem übergeordneten Ziel, Kreditrisiken für die Zürich zu minimieren oder gänzlich auszuschließen. Ich habe für Zürich den ganzen Prozess begleitet. Im besten Fall konnte am Ende dieses Prozesses das Engagement wieder in die Normalbetreuung zurückübertragen werden.
Jetzt bist du sozusagen derjenige, der mit den Kautions- und Kreditversicherern zusammenarbeitet, auch mit den Factoring-Gesellschaften. Du hattest das kurz in der ersten Antwort ja schon so ein bisschen angeschnitten. Wie muss ich mir das Daily Business bei Gracher vorstellen?
Ja, also das Daily Business ist im Grunde genommen bei Gracher so gestaltet, dass wir den gesamten Lebenszyklus der von uns vermittelten Finanzierung abdecken bzw. begleiten. Also wir strukturieren nach der Beauftragung des Klienten das Finanzierungsmodell und beraten und unterstützen den Klienten über den gesamten Zeitraum, während diese Finanzierung im Grunde genommen besteht. Ja, und das reicht unter Umständen auch bis zur Restrukturierungs- und Sanierungssituation, wo ich dann ganz konkret ins Spiel komme.
Na, das ist ja auch das Thema, was wir gleich noch mal ein bisschen genauer besprechen wollen, um da so mal die Überleitung zu schaffen. Auf eurer Website sprecht ihr von einem betreuten Avalkreditvolumen von rund 18 Milliarden Euro und gebt außerdem jährlich ein durchschnittliches Neugeschäft von 2 Milliarden Euro an. Das ist in der aktuellen Situation weiterhin so. Wie wirkt sich die auf euer Geschäft aus?
Die aktuell angespannte wirtschaftliche Situation stellt natürlich auch unser Haus vor erhebliche Herausforderungen. Das ist tatsächlich so. Denn die Klienten einerseits, aber auch die beteiligten Finanzierungspartner erwarten einen signifikant höheren Beratungsbedarf und brauchen auch bessere, detailliertere und umfangreichere Informationen, um die Risiken einfach besser einschätzen zu können. Und Uns gelingt das aber sehr gut, das kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal betonen. Einerseits durch die sehr gute Marktpräsenz, also das Haus Kracher ist hier als Marktführer tätig und auf der anderen Seite die hohe Qualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen es sehr gut gelingt, mit diesen gerade erwähnten hohen Anforderungen umzugehen. Ja, und das prognostizierte, abermals herausragende Jahresergebnis für unser Unternehmen stellt das deutlich unter Beweis.
Gut, ihr seid da natürlich in absolut führender Position und könnt euch auch darauf einlassen, dass der Beratungsbedarf sich verändert. Ich würde gern darauf jetzt genauer eingehen. Wir haben sozusagen weiterhin Krise. Krise ist da, Krise bleibt. Lass uns nochmal kurz drüber sprechen. Welche Ursachen haben die Probleme und inwieweit muss sich Deutschland, die deutsche Wirtschaft auch, ich sage es jetzt mal zugespitzt, endlich darauf einstellen, dass es halt auch so bleibt. Ja, wir haben irgendwo auch New Normal.
Ja, das ist tatsächlich so. Vielleicht mal zu den aus meiner Perspektive Hauptursachen der bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten in unserem Land. Die sind zum einen struktureller Natur, aber auch konjunktureller Natur. Da würde ich einerseits die hohen Energiepreise, die überbordende Bürokratie, den Fach- und Arbeitskräftemangel, Strukturwandel, schwache Weltkonjunktur und geopolitische Unsicherheiten mal so nennen. Dabei liegt es zum Teil in unserer eigenen Hand, damit entsprechend umzugehen und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ich denke da als allererstes an die überbordende Bürokratie, die ja wirklich in vielen Bereichen wirklich lähmend für die Wirtschaft ist und als hausgemachtes Problem mit entsprechendem politischem Willen auch bekämpft werden kann. Ja, die negativen Folgen der Energiewende sind natürlich für alle unübersehbar. Die explodierenden Strom- und Gaspreise bedrohen dabei die Existenz vieler deutscher Unternehmen und treiben sie am Ende des Tages zur Verlagerung ins Ausland. Ja, und dieser Wettbewerbsnachteil, den Standort Deutschland belastet, zeigt einem Auftrag der Deutschen Industrie- und Handelskammer von Frontier Economics durchgeführte Untersuchung, die aufzeigt, dass so ein durchschnittliches, typisches deutsches mittelständisches Unternehmen rund 55% mehr für Strom als seine Wettbewerber in Spanien und Frankreich zu zahlen hat. Und noch größer ist der Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA oder China, wo jüngst der Strom nur halb so viel wie in Deutschland gekostet hat. Ja, und auch beim Thema Strukturwandel in Schlüsselbranchen wie der Automobilindustrie können wir, denke ich, noch viel besser werden im Sinne von sich der Entwicklung stellen und diese proaktiv mitgestalten. Ja. Und um auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen, ja, es wird wohl hakelig bleiben, ja. Aber wir haben es meiner Meinung nach immer noch selbst in der Hand zu entscheiden, ob wir die veränderten Rahmenbedingungen mitgestalten oder als Getriebene der Entwicklung, deren Richtung dann am Ende des Tages andere vorgeben, hinterherlaufen wollen.
Aber gerade bei kapitalintensiven Branchen wie jetzt beispielsweise dem Maschinenbau oder so, das sind ja schon enorme Herausforderungen. Was bedeutet das für solche Unternehmen?
Im Grunde genommen gilt für den deutschen Mittelstand hierbei nichts anderes als für börsennotierte Industrieunternehmen. Es ist entscheidend, wirtschaftliche und politische Entwicklungen zu antizipieren, um sich frühzeitig auf geänderte Rahmenbedingungen einstellen zu können. Ja, und das fängt bei Megatrends wie der Elektromobilität an und hört bei der Einspeisevergütung, du hast das Thema Renewables genannt, auf. Ja, also geht einfach darum, zu agieren und weniger zu reagieren auf geänderte Entwicklungen, die durch andere vorgegeben werden.
Lass uns mal den Aspekt der Finanzierung noch mit reinholen, beziehungsweise auch der Risikobewertung der Versicherung. In der schwierigen Situation wird es vermutlich bei der ein oder anderen Unternehmung eine Neubewertung des Risikos geben. Inwieweit sind sich die Unternehmen dieses Umstandes bewusst?
Also aus meiner persönlichen Erfahrung heraus gesprochen, ist sich ein hoher Anteil der Unternehmen der bedrohlichen Situation sehr wohl bewusst. Mhm. Ja, das Problem liegt aber häufig weniger in der Erkenntnis als vielmehr in der daraus abzuleitenden Handlung. Ja, und in der Mehrzahl der Fälle ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft bei den handelnden Personen voraussetzt. Und wie das so ist, Menschen sträuben sich oft gegen Veränderungen, weil sie instinktiv Stabilität, Vertrautheit und Sicherheit bevorzugen. Das ist in unserem Gehirn offensichtlich so angelegt. Und dieser menschliche und nachvollziehbare Impuls erweist sich leider in vielen Fällen als Fehler, wie man an Beispielen der Vergangenheit sehr gut sehen kann. Man kann das gut auf den Punkt mit dem Zitat von Die Lampedusa bringen. Wenn man will, dass alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles ändern.
Das sind natürlich, also zum einen ist es absolut nachvollziehbar, dass die Natur des Menschen und auch des Unternehmers mit Veränderung wahrscheinlich im ersten Moment kämpft, ja. Wenn du dann aber sagst, okay, sie haben schon verstanden, dass es eine bedrohliche Situation ist, wie weit schlägt sich das dann auch in den Zahlen nieder? Also inwieweit verändert sich die Risikobewertung jetzt bei Avalkrediten und Kreditlinien tatsächlich?
Die Risikobewertung von Avalkrediten oder Kreditlinien allgemein verändert sich insofern, dass der Kreditgeber genauso wie der Kreditnehmer gehalten ist, die aktuellen Entwicklungen sehr gut zu verfolgen und die daraus ableitbaren Probleme in den Blick zu nehmen. Ja, zum Teil geht die aktuelle Entwicklung ja sogar dahin, dass einzelne Branchen wie zum Beispiel Automotive als geradezu toxisch angesehen werden, mit der entsprechenden Auswirkung auf die Kreditbereitschaft von Finanzierern. Ja? Und insbesondere die Zuliefererindustrie, die ja im wesentlichen Teil des deutschen Mittelstandes im Bereich des Maschinenbaus ist, leidet aktuell ganz besonders darunter, ja? Weil Investitionen in Produktionsmittel nicht finanziert werden, was wiederum zu Folgeproblemen auch auf Seiten der OEMs führt. Ja, also hier sind tatsächlich innovative Finanzierungsideen gefragt, wie man diesen gordischen Knoten wieder auflösen kann.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das Problem gar nicht so sehr das Monitoring. Also die Unternehmen verstehen schon, okay, hier wird's eng, da gibt's ein Problem. Sondern es ist dann eher die Frage, okay, wie funktioniere ich in dieser neuen Situation mit meinem Partner? Was kann ich anpassen? Wie kann ich innovative Lösungen finden? Da seid dann ihr als Makler ja eigentlich auch gefragt. Oder seht ihr euch eher in einer beratenden Funktion oder könnt ihr da auch wirklich aktiv steuernd irgendwo mit eingreifen?
Also wir als Maklerhaus sehen uns natürlich in allererster Linie in einer beratenden Funktion. Wir sind natürlich auch zu jeder Zeit, ich hatte es schon erwähnt, und an jeder Stelle des Lebenszyklus ist der Finanzierung bereit und in der Lage, auch aktiv Hilfestellung zu geben, was auch aufgrund unserer wirklich hohen Expertise von den Klienten sehr gern angenommen wird.
Kannst du es mal ganz konkret machen? Welche Instrumente und Indikatoren helfen denn, damit ich ein etwaiges Finanzierungsproblem oder anders gelagerte Herausforderungen im Unternehmen rechtzeitig, frühzeitig erkennen kann?
Also hier ist natürlich an allererster Stelle das Vorhalten eines Risikofrüherkennungssystems zu nennen, welches im Übrigen in § 1 StaRUG seit 1. Januar 2021 gesetzlich vorgeschrieben ist. Mhm. Ja, und Indikatoren für eine Krisenfrüherkennung sind unter anderem Cashflow-Probleme, Liquiditätsengpässe, Ratingverschlechterungen, aber auch operative und mitarbeiterbezogene Indikatoren wie Auftragsrückgang, Umsatzrückgang, Qualitätsprobleme, Fluktuation und Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern.
Gibt es denn unter diesen verschiedenen Indikatoren, die du gerade aufgezählt hast, oder generell, sehen die Unternehmen das mit Hilfe ihrer Monitoring-Systeme? Haben sie blinde Flecken? Gibt es typische Frühwarnsignale, wo du sagst, naja, die sind zwar entscheidend für die Risikoposition, aber der Unternehmer guckt da mal ganz gern drüber?
Ja, also der Fokus liegt in vielen Fällen auf die operative Umsetzung des jeweiligen Projektes. Also wir als Makler im Kautionsversicherungsbereich sind natürlich sehr stark im Projektgeschäft involviert und da sind die Unternehmen tatsächlich sehr stark. Ja, der Blick muss aber noch viel mehr in Richtung finanzwirtschaftliche Bewertung und Risikoanalyse gehen. Das kommt oftmals zu kurz und da ist eine Kennzahl der operative Cashflow. Ja, und wenn der negativ oder stark rückläufig ist, wird das zwangsläufig Probleme zur Folge haben.
Wir haben jetzt relativ lang und breit darüber gesprochen, wie ich meine Probleme frühzeitig erkenne. Was mache ich denn, wenn ich rausgefunden habe, naja, ich habe ein Problem und ich möchte aber ja ganz gerne auch in diesen wirtschaftlich angespannten Zeiten handlungsfähig bleiben? Welche Maßnahmen empfiehlst du?
Ich empfehle an der Stelle eine proaktive und transparente, vollumfängliche Kommunikation mit allen beteiligten Stakeholdern und gegebenenfalls die Zuhilfenahme externer Expertise. Denn auch hier gilt, besser agieren als reagieren zu müssen, nachdem beispielsweise Finanzierer von den Problemen Kenntnis erlangt haben und ihre Linien gestrichen oder Warenkreditversicherungslimite aufgehoben haben.
Wie unterstützt ihr denn bei dieser Kommunikation? Das ist ja nicht ganz trivial, da den richtigen Ton zu finden, transparent zu sein. Ist der Kunde da selbst der Agierende involviert oder läuft alles über euch als Makler?
Ja, also der Kunde ist grundsätzlich immer involviert. In der übergroßen Mehrzahl aller Fälle wird es aber so sein, dass die handelnden Personen auf Unternehmensseite das erste Mal in ihrem beruflichen Leben in so eine existenziell bedrohliche Situation kommen und für Hilfe jeder Art sehr dankbar sind. Ja, und dann kommen wir im Grunde genommen mit unserer Expertise ins Spiel und haken das Unternehmen dann unter und führen sie so ein bisschen in die nun beginnende Restrukturierung oder Sanierung hinein, indem wir die richtigen Ansprechpartner auf Stakeholder-Seite identifizieren. Wir helfen bei der Vorbereitung von Präsentationsunterlagen. Wir organisieren auch die Finanzierersitzungen, die dann oftmals in einer konstituierenden Art und Weise stattfinden, wo dann auch Themen wie Berater und Gutachten, Stichwort IDW S6 und so weiter besprochen werden. Da unterstützen wir auch ganz konkret, weil wir natürlich über ein großes Netzwerk an entsprechenden Häusern verfügen und im Vorfeld schon so ein bisschen auch lenken und steuern können, welche Berater passen hier einfach gut zum Unternehmen. Ja? Und da sind wir einfach ein Stück weit näher dran als Banken und Versicherer, sodass wir da auch wirklich für alle Beteiligten gewinnbringend Hilfeleistung geben können.
Jetzt sprichst du ja auch mit Erfahrung aus der Versichererperspektive. Deswegen da mal die Frage, inwieweit kannst du sagen, wann will denn der Versicherer informiert sein und welche Informationen brauchen die?
Also abgesehen von den kreditvertraglich definierten Informationspflichten gilt einfach die Regel, dass Versicherer, und das gilt eigentlich für alle Finanzierungspartner, so früh wie möglich über eingetretene wesentliche Fehlentwicklung und signifikante Planabweichung sowie die vom Unternehmen abgeleiteten Gegenmaßnahmen informiert werden wollen. Ja, also da gilt es, keine Zeit zu verlieren, um, da würde ich nochmal an das gerade eben Gesagte anknüpfen, um hier einfach das Heft des Handelns so lange wie möglich aus Unternehmensperspektive in den Händen halten zu können, um einfach auch aus Unternehmensinteresse heraus ein Stück weit agieren zu können. Denn wenn es andersrum läuft, dass die Banken und Versicherer die Steuerung übernehmen, dann sinkt der Grad meiner Einflussnahmemöglichkeit als Unternehmer doch gravierend. Und das ist nicht in allen Fällen wirklich positiv für das jeweilige Unternehmen.
Ja, klar. Wie ist es denn auf der Versichererseite? Wenn ich nach einer Krisenmeldung dastehe, was passiert dann? Welche Prozesse werden ausgelöst?
Das Engagement wird bei Überschreiten von internen Schwellen und Relevanzwerten von der Normalbetreuung, das heißt ja bei den Versicherern Underwriting, in die Restrukturierungs- und Sanierungsabteilung übertragen.
Das heißt also auch, ihr als Makler habt es dann mit anderen Personen zu tun, richtig?
Das ist tatsächlich so, denn mit der Übertragung geht auch ein Zuständigkeitswechsel einher. In aller Regel findet zwar hier eine Einzelfallbetrachtung statt, das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal nennen, denn es gibt ja auch die Möglichkeit, das Risiko innerhalb einer Portfoliobetrachtung zu bewerten. Das hängt aber von der jeweiligen Fallkonstellation und der internen Risikopolicy des Kautionsversicherers ab.
Also man kann da nicht sagen, so und so weit wird der Einzelfall betrachtet, Portfolio-Perspektive spielt eine große Rolle, das ist individuell unterschiedlich auch von den einzelnen Versicherungen.
Das ist tatsächlich so. Wie gesagt, da hat jede Versicherung ihre eigene konkrete Risikopolicy, wie mit Krisenfällen umzugehen ist. Das fängt im Grunde genommen schon bei den genannten Schwellenwerten an. Ja, das ist bei dem einen Versicherer ein bisschen niedriger, bei dem anderen höher. Dann verbleibt das Engagement eben auch in Krisensituationen noch in der Normalbetreuung. Bei dem anderen ist es dann schon übertragen worden und reicht bis dahin, dass der Blick eben auch aufs Portfolio ausgeweitet wird oder eben auch nicht. Ja, das da hat man auch nicht in jedem Fall dann Einblick, wie die einzelnen Häuser damit umgehen.
Inwieweit unterscheiden sich die Versicherer denn in Restrukturierungen in ihrem Verhalten von den wahlgebenden Banken?
Im Grunde genommen unterscheidet sich die Herangehensweise nicht wesentlich. Ja, in vielen Fällen sind aber Banken neben der Avalfinanzierung auch mit Barkrediten engagiert, was sich dann in der Risikobewertung als Ganzes auswirken kann. Ja, also die gucken dann eben auf das kumulierte Risiko. Der reine Avalkreditversicherer hat ja tatsächlich nur den Avalkredit im Risiko stehen, wohingegen die Banken, wie gesagt, auch möglicherweise Cash-Engagements noch zu bewerten haben. Ja, und aber am Ende ist der Instrumentenkasten für eine erfolgreiche Sanierung derselbe.
Ich habe abschließend noch zwei Fragen. Zum einen mal ganz konkret, welche strategischen Schritte kann und soll ich als Unternehmer jetzt ergreifen, damit ich in Anbetracht zukünftiger Herausforderungen resilient aufgestellt bin?
Unternehmen sollten sich wirklich sehr intensiv mit der Zukunftsfähigkeit ihres Geschäftsmodells auseinandersetzen. Neben diesen operativen Überlegungen spielt aber auch die Struktur der Finanzierung des Geschäftsbetriebs eine immer größer werdende Rolle. Hier gilt es einfach, die Balance zwischen Stabilität einerseits und Flexibilität andererseits zu finden, die es ermöglicht, aus einer verlässlichen finanzwirtschaftlichen Basis heraus auf die zum Teil rasant eintretenden Veränderungen reagieren zu können.
Zweite Frage im Zusammenhang damit, was erwartest du denn für 2026? Wenn du jetzt sagst, rasante Veränderungen, wird uns das auch weiter begleiten oder erwartet ihr auch ein ganz klein wenig Entspannung?
Vielleicht den zweiten Teil deiner Frage zuerst. Ich erwarte keine Entspannung. Ich bin davon überzeugt, dass wir am Anfang eines tiefgreifenden Veränderungsprozesses stehen, den man sowohl volkswirtschaftlich, aber auch betriebswirtschaftlich begegnen muss. Das ist für alle Akteure mit sehr großen Herausforderungen verbunden. Also ich denke, die Anzahl von Krisenfällen wird eher noch zunehmen als abnehmen. Insofern Zeit für Entspannung sehe ich dabei nicht im Jahr 2026.
Wenn du einen abschließenden Appell für diese kommenden Monate formulieren könntest, aus dem, was du jetzt zuvor berichtet hast, könnte ich wahrscheinlich sagen, im Agieren bleiben, nicht nur reagieren. Ist das etwas, was du den Unternehmen mitgeben würdest?
Das würde ich tatsächlich den Unternehmen mitgeben. Und wie gesagt, nochmal, bitte beschäftigen Sie sich mit der Zukunftsfähigkeit Ihres Geschäftsmodells. Denn das ist die Basis allen erfolgreichen Wirtschaftens.
Das lasse ich sehr gerne als Schlusswort so stehen. In dem Moment sage ich erst einmal vielen Dank. Ich glaube, wir haben einmal euer Geschäft ein bisschen besser verstanden und auch ganz klar einmal die Herausforderungen abgesteckt, die weiterhin für die Unternehmen sehr, sehr relevant sind, aber auch aufgezeigt, wie man sich dazu verhalten kann. Lieber Raik, vielen Dank für deine Zeit.
Liebe Isabella, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die wirklich spannenden Themen zu sprechen.
Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com